Und dann machen wir weiter mit dem eigentlichen Top 1 unserer 102. IFRS-V-Ausschuss-Sitzung. Und das ist, once again, das Diskussionsquartier zu Business Combinations under Common Control. Wir haben unsere Covernote, wir haben einmal mehr unsere Präsentation, die Herr Zimjok vorbereitet hat. Und damit würde ich Peter auch direkt an dich übergeben, um uns einmal mehr dort abzuholen, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind.
Genau, dann erstmal nochmal guten Morgen von meiner Stelle. Und dann kann ich mich an Sven natürlich nur nahtlos anschließen. Wir würden einmal mehr uns dem Diskussionspapier zu Business Combinations under Common Control widmen und würden insbesondere mit Hinblick auf die für den 7. Juni terminierte öffentliche Diskussion dann an dieser Stelle jetzt versuchen, möglichst viele, um nicht zu sagen alle, von den restlichen Fragestellungen noch zu besprechen und zumindest mal mit einer vorläufigen Einschätzung ihrerseits zu versehen. Sollte uns das jetzt zeitlich ganz gut gelingen dann, und sollten noch einige Minuten verbleiben, dann würde ich das gerne dazu nutzen, sogar noch mal auf den Anfang zu springen, weil wir gerade bei den ersten Fragen, also Fragen 2, 3 und 4, damals noch zu Zeiten von Herrn Barkow sozusagen mal im Sinne des Vorankommens da etwas schneller drüber hinweggekommen sind, damit wir halt die Möglichkeit haben, uns den anderen Fragen auch noch zu widmen. Aber wenn wir die Möglichkeit heute hätten, könnten wir da sicherlich auch noch ein paar Minuten drauf verwenden. Das müssen wir aber schauen. Aber grundsätzlich sind wir in der Präsentation dann jetzt auf Folie 39 für alle, die das vor sich haben. Und wir würden uns jetzt der Fragestellung nach der Erfassung der Differenz widmen. Nur so als kleine Gedankenstütze, wir sind ja innerhalb der Anwendung der Buchwertmethode und hatten in den letzten Sitzungen darüber gesprochen, dass die erworbenen Vermögensgegenstände und Schulden sozusagen des transferierten Unternehmens halt zum Buchwert angesetzt werden. Die Frage war dann noch, zu welchem Buchwert, also zu dem Buchwert beim transferierten Unternehmen, beim transferierenden Unternehmen oder beim beherrschenden Unternehmen. Da hatten wir dann ja festgestellt, dass es für jede dieser Lösungen durchaus nachvollziehbare Gründe gibt und hatten uns auch im Hinblick auf die ÖD darauf verständigt, diese unterschiedlichen Argumentationsstränge in der ÖD erstmal recht offen darzustellen. Und dann halt die Meinung der Teilnehmer einzuholen. Und hier im Fachausschuss war ja eine Sichtweise, dass es vielleicht auch auf ein Wahlrecht sozusagen hinauslaufen könnte. Das wäre, wie gesagt, der eine Block. Der andere Block betrifft die übertragene Gegenleistung. Und da hatten wir ja festgestellt, dass der ISB da nach Art der übertragenen Gegenleistung differenziert und da unterschiedlich vorläufige Sichtweisen hat. Das heißt, wenn es sich sonst, um eigene Aktien handelt, dann sind keine Regelungen vorgesehen, weil dies nicht notwendig ist, beziehungsweise halt in den IFRS bisher so gehandhabt wird. Sollten Cash oder Assets übertragen werden, dann erfolgt dies im Wesentlichen zum Buchwert. Und sollten Schulden übernommen werden, dann geht dies nach Basis der allgemein anzuwendenden IFRS-Standards. Und jetzt ist dann halt an dieser Stelle die Frage, wenn man diese beiden Blöcke gegenüberstellt, bleibt klassischerweise eine Differenz. Und diese Differenz, die muss dann irgendwie erfasst werden. So, können Sie die Folie jetzt sehen? Ich sehe ein Nicken, mehrere, dann wird es wohl klappen. Dann machen wir genau an dieser Stelle jetzt weiter. Wie gesagt, das betrifft also den Unterschiedsbetrag zwischen der übertragenen Gegenleistung und den empfangenen Assets und Liabilities. Die einzelnen Sichtweisen, die jetzt an dieser Stelle nochmal zum Tragen kommen, hatte der ISB im Diskussionspapier zuvor schon angedeutet. An dieser Stelle, also im Kontext von Frage 8, wird das dann nochmal genau erläutert. Grundsätzlich ist es bekanntlicherweise so, dass Änderungen im Eigenkapital unter IFRS entweder aus Transaktionen mit den Eigentümern resultieren oder als Ergebnis der Performance des Unternehmens. Hier bei den Business Combinations under Common Control ist es allerdings so, dass die Differenzen aus verschiedenen Sachverhalten resultieren können. Das heißt beispielsweise aus Abweichungen des Transaktionspreises vom Marktpreis, aufgrund von nicht erfasstem Goodwill und aus weiteren Faktoren, beispielsweise eben auch aus Abweichungen aus der Bewertung zu Buchwerten statt zu Marktwerten. Also genau das, worüber wir jetzt gerade nochmal erinnernd gesprochen haben. Die Einschätzung des IASB ist, dass eine Separierung der Komponenten und eine individuelle Bewertung zumindest aufwendig und kostenintensiv ist, in vielen Fällen aber wahrscheinlich sogar unmöglich. Deswegen und auch deswegen ist, dass es einer Nutzung der Buchwertmethode dann jetzt in dieser Stelle auch komplett konterkarieren würde, indem man sich es am Anfang absichtlich sehr einfach macht. Wenn man jetzt dann an den Punkt kommen würde, dass man es wieder separieren und unterschiedlich bewerten wollen würde, dann würde man sich das, den ganzen Vorteil, den man sich ursprünglich erhofft hatte, natürlich gewisserweise auch wieder kaputt machen. Deswegen ist die vorläufige Sichtweise des IASB dahingehend gelagert, dass die gesamte Differenz im Eigenkapital erfasst werden soll. Fraglich war dann noch, ob eine Vorgabe erfolgen sollte, in welchem Posten des Eigenkapitals der Ausweis erfolgen soll. Und da ist die Ansicht dann wiederum das, was Sie in den letzten Sitzungen auch schon ab und an mal gehört haben, nämlich, dass die Berichterstattung über Komponenten des Eigenkapitals eben oft nationalen Vorgaben bzw. Regelungen unterliegt und grundsätzlich nicht in den IFRS vorgegeben wird und sich deswegen halt auch die vorläufige Sichtweise des IASB ergibt, dass keine Regelungen zum konkreten Ausweis getroffen werden sollen. Wie gesagt, diese beiden Punkte, also Erfassung der gesamten Differenz im Eigenkapital und keine Regelung zum Ausweis, das stellt der IASB dann mit Frage 8 zur Kommentierung. Und ich würde Sie dann an dieser Stelle gerne um Ihre Einschätzung dazu bitten. Hat jemand ein Störgefühl?
Also ich hadere etwas mit dem keine Regelung zum Ausweis. Kann man so machen, aber für mich wäre es natürlicherweise in den Gewinnrücklagen, wo ich das dann verrechne und nicht in Stammkapital oder Kapitalrücklage. Sowas würde ich natürlich nicht antasten, aber wahrscheinlich ist das auch selbstverständlich. Also deshalb eher kein Störgefühl, nein.
Das Schweigen der anderen Teilnehmer würde ich dann auch als...
Ja, einmal anlesen. Also ich denke auch, die Alternative wäre, dass ja jetzt die Differenz in irgendeiner Art und Weise erfolgswirksam zu zeigen, was ich kontraproduktiver fände. Insofern kann ich der Argumentation in der Form soweit auch folgen.
Also ich glaube ja, ein Punkt war doch auch, dass man das, also man, das mit den Components ist ja, sage ich mal, auch kein neues Thema, ob man da vielleicht eine klare Klassifizierung ins Eigenkapital bringen müsste. Ich glaube, hier war ja auch so ein bisschen der Punkt, dass das genauso wie da der Ursprung auch des Effekt sozusagen nicht separierbar ist oder aus mehreren Gründen bestehen kann, dass dann eben auch theoretisch verschiedene Equity-Posten sogar in Frage kämen. Also das Naheliegendste wäre ja wahrscheinlich wirklich zu sagen, die erste Gruppe immer so eine Art von Capital Contribution, ist halt faktisch eine Shareholder-Transaktion und dann wird da vielleicht irgendwie netto quasi irgendwie Capital eingebracht. Auf der anderen Seite, wenn das Vorzeichen andersrum ist und ich sage, das faktisch steckt da auch, wenn es in eine andere Richtung geht, faktisch eine Art von Ausschüttung drin, dann wäre man natürlich wieder eher dabei und zu sagen, die Ausschüttung würde ich ja theoretisch aus den Retained Earnings bedienen, das wäre so ein anderer Posten. Und insofern kann ich mir in der Tat vorstellen, dass das vielleicht konzeptionell gar nicht so schlank zu beantworten ist. Was wäre denn die eine richtige Component? Und das mag ja auch ein Grund sein zu sagen, dass man jetzt hier sozusagen keinen Priorität schaffen kann und will, welche Komponente es ist. Mal ganz unabhängig davon, dass natürlich der Ausweis je nach Jurisdiktion dann sowieso
steht. Also, you name it, genau.
Das kommt ja auch noch dazu, ne? Das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Aber schon diese Grundsatzfrage, also ich sage mal Capital versus Retained Earnings, ich glaube schon die ist gar nicht so trivial zu fällen.
Aber es ist doch, Sven, so wie du es auch beschreibst, ich bin komplett bei dir, das ist natürlich in den jeweiligen Jurisdiktionen sehr unterschiedlich, aber die Differenzierung, die ja auch dann international zu Recht vorgenommen wird, ist diejenige, bin ich im Contributed oder im Earned Surplus drin und genauso bei den Ausschüttungen nachher. Wenn man sagt, das ist etwas, was jetzt wirklich aus der Gesellschaftsherstellung beziehungsweise aus den Themen kommt und man sagt, wie auch immer die Eigenkapitalkategorie nachher benannt wird, weil das auch sehr stark lokal jurisdiktional nachher zu sehen ist, ist aber diese Differenzierung wichtig. Ist es earned oder ist es contributed und dementsprechend auch dann eben in den Ausschüttungen zu sehen, bin ich unverändert fein. Ich glaube, ein internationaler Standardsetzer kann das gar nicht präziser fassen. Ist vielleicht eine nicklige Nebenanmerkung. Wir können uns überlegen, Zimjörg, ob man das im Common Letter einfach nochmal hinzufügt. Aber eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, weil sich das ja aus dem Framework und den anderen Themen heraus auch ergibt.
Kann ich gerne mit in die Formulierung einfließen lassen. Ja. Gut, das heißt für mich aber, dass wir Frage 8 erwartungsgemäß zustimmen und die von Ihnen genannten Aspekte würde ich dann halt in die Formulierung in der Stellungnahme mit einpflegen. Dann kommen wir nahtlos zum nächsten Thema und das ist die Erfassung der Transaktionskosten. Und zwar mit Transaktionskosten sind an dieser Stelle ähnlich wie unter IFRS 3 auch Beratungs- oder Bewertungsleistungen sowie Kosten für die Ausgabe von Aktien- oder Fremdkapitalinstrumenten gemeint. Gemäß IFRS 3, also für normale Business Combinations, möchte ich es mal nennen, ist es ja grundsätzlich so, dass diese als Aufwand in der Periode, in der sie anfallen, erfasst werden. Und die Begründung dafür ist, dass Transaktionskosten nicht Teil des Austauschs zwischen dem Käufer und dem Verkäufer sind, sondern Kosten für separate Dienstleistungen, die der Käufer von Dritten erhält. Und diese Kosten sollen dann eben auch in der Periode erfasst werden, in welcher die Dienstleistungen genutzt werden. Ausnahmen bestehen für die Kosten für die Ausgabe von Aktien- oder Fremdkapitalinstrumenten. Diese sind halt gemäß IFRS 32 oder IFRS 9 abzubilden, da diese ja streng genommen auch keine separaten Dienstleistungen darstellen. In der Praxis ist es so, dass bei den Business Combinations under Common Control oft ein analoges Vorgehen gewählt wird und das Ganze auch bei Nutzung einer Buchwertmethode. Zudem hat der IASB keine Argumente für eine Abweichung von dieser Methodik identifiziert, weshalb die vorläufige Sichtweise, die im Diskussionspapier aufgeführt ist, eben auch genau das ist, was wir von den normalen Business Combinations kennen. Das heißt, es ist vorgesehen, dass Transaktionskosten grundsätzlich in der Periode als Aufwand erfasst werden, in der sie anfallen. Und auch hier wird wieder eine Ausnahme vorgesehen, und zwar eben im Falle der Ausgabe von Aktien oder Fremdkapitalinstrumenten gemäß der jeweils anzuwendenden IFRS. Das ist die vorläufige Sichtweise. Wie gesagt, dürfte Sie sicherlich nicht überraschen, kennt man aus IFRS 3. Und das wird dann jetzt halt an der Stelle auch mit Frage 9 zur Kommentierung gestellt. Trifft es Ihre Zustimmung?
Aus meiner Sicht ja, jetzt ziemlich wirklich die Überraschung anders vorgehen würde. Insofern habe ich da keine zusätzlichen Anmerkungen.
Ja, Dito.
Ich habe da keine Anmerkungen.
Ja, Zustimmung.
Gut, dann kommen wir rasant zu dem nächsten Thema, und zwar zur zeitlichen Einbindung oder Einbeziehung. Da ist es ja so, dass zwei Möglichkeiten sozusagen zur Wahl stehen. Das heißt einmal retrospektiv, als hätte das zusammengeschlossene Unternehmen bereits zu Beginn der Vergleichsperiode existiert, oder aber prospektiv und das also ab dem Zeitpunkt der Business Combination under Common Control, so wie es IFRS 3 ja auch für normale Business Combinations vorsieht. Die Argumente, die Sie hier auf dieser Folie sehen, die hatten wir im Wesentlichen auch schon mal in der früheren Befassung, genau genommen auf Folie 30. Deswegen ist das jetzt an dieser Stelle für Sie alles auch nicht neu. Der IASB kommt zu der Einschätzung, dass der Nutzen der retrospektiven Einbeziehung die damit verbundenen Kosten nicht rechtfertigen würde und spricht sich deswegen für eine prospektive Einbeziehung ab dem Zeitpunkt der Business Combination under Common Control aus. Und auch das stellt er dann natürlich wieder zur Kommentierung, und zwar mit Frage 10. Stimmen Sie der prospektiven Einbeziehung zu oder sehen Sie irgendwelche guten Gründe, warum die Kosten für eine retrospektive Einbeziehung gerechtfertigt sein könnten.
Simon, ich starte auch mal wieder. Ich finde ehrlicherweise das Kosten-Nutzen-Argument an der Stelle extrem schräg. Denn legal tut sich ja nun was. Und wenn ich es vollständig retrospektiv mache, ignoriere ich dieses Faktpattern. Und die Frage, zu welchen Werten ich etwas mache, beziehungsweise wie ich auch vorgehe, ist ja eine Frage auch dann der Abbildung. Und insofern bin ich in der Konklusion völlig d'accord, dass es prospektiv ist. Aber die Argumentation, es an Kosten-Nutzen festzumachen, wie gesagt, halte ich für schräg. Ich halte es im Gegenteil, ich halte es für richtig, es prospektiv durchzuführen, weil in der Vergangenheit unter einem Legal View schlicht und ergreifend die Veranstaltung sich ganz anders dargestellt hat. Und das sollte man jetzt auch nicht überlagern und nicht unter Kosten-Nutzen, aus meiner Sicht, Kosten-Nutzen-Argument sozusagen verbuddeln.
Also die IFB hatte ja bei der Betrachtung herausgestellt, dass halt ein sozusagen Nachteil der retrospektiven Anwendung wäre, dass es einen Konzern fingieren würde, welcher so tatsächlich noch nicht existiert hat. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt das für Sie ausschlaggebende Argument an dieser Stelle.
Exakt.
Herr Zimler, darf ich da mal kurz nachfragen? Das heißt, ich hätte für diesen neuen Teilkonzern, der da entstünde, keine Vergleichsperioden, richtig?
Genau.
Und ja, da muss ich sagen, da habe ich aus einer also rein praktischen Sicht, hätte ich da schon ein Problem mit, denn eigentlich, also wenn man jetzt sagt, ich nehme dann dieses Set an Financial Statements, auch in Vorbereitung dann zum Beispiel für einen künftigen IPO oder für, sage ich mal, für einen nächsten Transaktionsschritt. Und ich brauche für diesen Prozess einfach auch für Prospektus etc. Themen ein komplettes Set an Financial Statements mit Vergleichsperioden. Dann würde ich das aus diesem Set an Financial Statements nicht entnehmen können, wenn ich das richtig verstehe.
Ich glaube, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Also was Sie jetzt angesprochen haben sozusagen im Kontext Wertpapier-Prospektverordnung zum Beispiel, da brauche ich ja sogar solche Zahlen. Also da werden Sie im Zweifel auch verpflichtend vorgeschrieben. Und da reden wir dann aber wirklich von Proformas oder von Combined Financial Statements, wo ich dann wirklich einen Konzern sogar nachbaue, der ja tatsächlich in der Tat so vorher gar nicht existiert hat, um zumindest wirtschaftlich eine Vergleichbarkeit herzustellen, die legale Teil ja so gar nicht bestand. Aber das sind ja Vorschriften, die sage ich mal, mit denen sich ein IFB, glaube ich, auch nicht befassen kann, was sozusagen im Sinne von Prospekten vielleicht noch zusätzlich an Accounting Statements gefordert ist. Also ich bin da auch bei Sven Hein, ich sehe auch nicht so richtig, wenn hier jetzt tatsächlich ein Zugang erfolgt, warum, also wie man auf die Idee kommen kann, dann zu sagen, in den Financial Statements will ich dafür Vergleichsperioden haben. Das machen wir ja für andere Business Combinations auch nicht. Und das mache ich auch nicht, wenn ich einen Tisch oder Stuhl kaufe, dann sage ich auch nicht, wie hätte letztes Jahr die Bilanz ausgesehen, wenn wir den Stuhl schon letztes Jahr gekauft hätten. Das finde ich halt auch, die Argumentation auch komisch. Da würde mich mal interessieren, was der Gedankengang war, überhaupt auf diese Vergleichszahlen zu kommen, weil die sind ja nun auch nicht ganz blöd beim ISB, wie sie auf diese Pre-Combination-Idee da gekommen sind, was der Anker war. Weil mir erschließt es sich auch nicht. Ich würde es konzeptionell eigentlich auch sofort verwerfen und sagen, nee, das Ding ist ja dann erst gekauft worden. Und wie gesagt, ich glaube, das sollte man halt strikt trennen von irgendwelchen Prospektvorgaben. Dafür brauche ich es natürlich vielleicht schon.
Ja, aber darf ich da nochmal dann ja, einsteigen? Also wie, unter welchen Standards würde ich die dann generieren? Das würde ich dann einfach freihändig machen. Also mir ist einfach aus einer Praktikerperspektive ist es so, vielleicht fange ich mal an, wo kommt das Ganze her? Das Ganze kommt, glaube ich, her aus der in der Praxis etablierten Anwendung der Extraction Method, wo ich dann schon in die Vergangenheit gehe und sage, ich stelle im Prinzip, ich schneide das aus der Vergangenheit raus. So wird es unter Anwendung der Buchwertmethode in der Praxis gemacht. Ich glaube, da kommt der Gedankengang her. Und also meine Wahrnehmung ist jetzt mit diesem Vorgehen, da guckt man natürlich dann wieder ganz eng auf diese Combination under Common Control. Ja, das verstehe ich konzeptionell, aber man lässt eigentlich, sage ich mal, den ganzen Kontext dieser Transaktion auch wieder außer Acht. dass das ja nicht im Prinzip ein Selbstzweck ist, sondern dass das oft verbunden ist mit Transaktionsschritten, die im Prinzip danach kommen. Und jetzt, wenn ich es ganz eng betrachte, muss ich sagen, dann aus Praktikersicht ist für mich die Frage, kann ich dann einfach für die Zwecke, die dann nachher kommen, diese Perioden vorher dazu packen, ja? Oder muss ich dann, und da muss ich sagen, da hätte ich dann schon Schwierigkeiten, dann wieder eine komplett separate Übung machen für diese Prospektthemen, die natürlich ihr IFRS nicht regeln können. Und dann muss ich sagen, dann hilft mir so eine ganze Regelung unter Business Combination Under Common Control nicht, denn dann ist die Regelung in so einem Transaktionskontext eigentlich wertlos.
Also wenn ich das nur, was man vielleicht, dann geht es ja aber auch, ist ja noch ein zweiter Punkt hier, dann geht es ja wirklich um die Frage der Guidance dafür. Also wie mache ich das? Was man vielleicht sagen könnte, ist zu überlegen, dass man sagt, also ich würde mich jetzt ein bisschen schwer tun zu sagen, es muss zwingend retrospektiv gemacht werden. Aber dass man sagt, pass mal auf, wenn es jetzt sozusagen einen Kontext gibt, in dem eine retrospektive Anwendung sinnvoll ist oder vielleicht aus einer Prospekt, sag ich mal, Sichtweise sogar geboten ist, dann wäre es vielleicht natürlich ganz clever, wenn der Standard dafür irgendeine Guidance hätte, wie denn so eine retrospektive Anwendung dann funktioniert.
Verwechseln wir im Augenblick nicht oder vermischen wir, ist der bessere Ausdruck, im Augenblick nicht die Frage Vorjahresangaben auf der einen Seite und retrospektive Anwendung auf der anderen Seite. Also wenn ich jetzt im Jahr 2021 bin und meine NewCo, die neue Mutter werden soll im Konzern, unter die ich irgendeine Tochter oder einen Enkel drunter hänge, jetzt im Mai 2021 legal gründe, die war einfach gar nicht existent in den Vorjahren oder war nur irgendeine Vorratsgesellschaft, dann ist doch auch die Abbildung, über die wir hier sprechen, die Frage, zu welchem Zeitpunkt wird dieses nachher auch im Eigenkapital gezeigt, wenn eine derartige Übertragung da ist. Und das jetzt in irgendeiner Art und Weise zu verschieben nach dem Motto, ich fingiere mal, dass der heutige State of the Art oder das morgige Operating Model und die Abbildung schon vor 2 Jahren oder im letzten Jahr bestanden hätte, das finde ich überraschend. Marco, ich bin komplett bei dir. Das ist eine andere Frage, ist, wie ich mit Vorjahresvergleichsdaten an der Stelle umgehe. Und das haben wir in der Vergangenheit ja auch entweder über Combined Financials oder anderweitig gemacht. Aber dann kann natürlich diese, in meinem Beispiel, diese kleine NewCo, die oben drüber gesetzt ist, die kann in der Vergangenheit nicht existent gewesen sein. Und die kann dann auch nicht aufstellendes Organ gewesen sein. Das muss man aus meiner Sicht unverändert anders lösen. Das kann man über einen Blacklining auf der einen Seite machen oder über sonstige weitere Disclosures, wo man dann tatsächlich in Combined Financial Statements hineingeht. Aber mir zeigt die Diskussion nochmal, und vielleicht ist das auch noch ein Punkt, den man dem IASB nochmal zurückspielen sollte, Vorjahresvergleichszahlen auf der einen Seite und retrospektive Anwendungen auf der anderen Seite, dass das nochmal klarer adressiert wird. Mhm.
Aber Sven, es ist ja, also da muss ich Herrn Ebel schon recht geben, es ist ja grundsätzlich, du hast natürlich völlig recht, dass das nicht besonders logisch ist. Und Vergleichszahlen ist vielleicht auch gar nicht der richtige Begriff, weil wenn, also normale Vergleichszahlen hätte ich ja sowieso, die wären dann vielleicht, wenn dieses Vehikel schon länger existiert hat, einfach nur im Vorjahr quasi leer sozusagen, weil der Zugang erst später erfolgt ist. Aber ich glaube, was Herr Ebel da meinte, sind ja wirklich, das geht ja dann wirklich in Richtung Combined oder Proformas, wo ja schon die Prospektverordnung im Zweifel sagt, bau mal einen Konzern oder einen Teilkonzern zusammen, den es so natürlich nie gab, aber wenn es ihn gegeben hätte, wie hätte er dann ausgesehen? Und,
aber wir gehen nicht so weit, dass wir jetzt sagen, nehmen wir mal an, du hast keine Vorratsgesellschaft, sondern du würdest wirklich eine neue Gesellschaft gründen.
Ja.
Dann würdest du doch auch nach der Prospektverordnung nicht hingehen und sagen, ich würde das Gründungsdatum 2 Jahre in die Vergangenheit zurücklegen und so tun, als wenn diese Gesellschaft als Muttergesellschaft dann schon dementsprechend erstellende Gesellschaft gewesen wäre. Was wir doch aber machen, ist, dass wir die Abbildung haben und dann würden wir den darunter liegende Tochtergesellschaft und Konzern, den würden wir dann schon zeigen und würden es erlauben, obwohl der legale Akt erst zu einem späteren Zeitpunkt ist. Und deswegen ist diese Differenzierung aus meiner Sicht wichtig. Oder ich habe es falsch verstanden, wenn ich jetzt sage, retrospektive Anwendung, wäre ich so weit, und nehmen wir mal an, wir haben hier eine Situation, dass wir bei der Buchwertmethode, haben wir gerade in einer anderen Frage diskutiert, da kommt irgendeine Differenz raus, in irgendeiner Form, und die kommt irgendwo ins Eigenkapital. Dann würde retrospektiv doch bedeuten, das ist keine Eigenkapitaltransaktion aus 2021, sondern eine 2019 oder eine 2020er Eigenkapitaltransaktion. Und dieses zeitliche Rückversetzen nachher, vielleicht sogar zu ganz anderen Werten, weil sie sich damals nach Buchwerten anders gestellt haben, retrospektiv. Das finde ich extrem schräg.
Also ich glaube schon, dass wir was Ähnliches meinen. Es ist natürlich so, dass wenn du das, also dieses, ja schon recht, du würdest das legal nicht rückdatieren, das macht halt nur ökonomisch wahrscheinlich keinen Unterschied, weil diese Newco ohnehin leer war. Aber du würdest ja schon hingehen und sagen, das, was ich extracte, wie sah das im Vorjahr aus? Dass ich einen Vergleich habe von dem, was ist heute drin und wie sah das ökonomisch, das Extracted im Vorjahr aus. Wenn ich so mehr darüber nachdenke, ich glaube auch gar nicht, dass ein BCUC-Standard das wirklich vollständig regeln könnte, weil du natürlich auch Konstellationen hast, wo ich aus, keine Ahnung, aus, ich sage mal, 5 verschiedenen Teilkonzernen irgendwas neu zusammenbaue. Also es wird ja gar nicht gesagt, dass das Vehikel, was ich nehme, schon mal ein Teilkonzern war vorher.
Genau.
Sondern das kann ja beliebig zusammengebaut sein und dann musst du ja wirklich auch so eine Art Schattenkonsolidierung machen, die in der Tat ziemlich schräg ist, was man da baut, aber die Idee ist ja eben zu sagen, ich will zumindest irgendwie ökonomischen Vergleich haben und das hat legal, glaube ich, überhaupt keinen Anker. Das ist ja mehr so eine wirklich komplett fiktive Sache.
Genau, da bist du ja bei den Combined und das ist wichtig, wieder in der Eigenkapitalabbildung und so weiter nachher. Ja.
Darf ich aber, also ich verstehe Sven, ich verstehe voll den Punkt, ja, dass ich nicht sagen kann, insbesondere wenn ich im Prinzip dann Ausgabe eigene Aktien kann, was in einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, das einfach 2 Jahre zurück zu datieren. Ja, das ist auch klar, da hat man halt unter dem Extraction Approach eine Vereinfachung gehabt, indem ich das im Prinzip außer Acht lasse und einfach rausziehe sozusagen. Was aber halt in der Praxis dadurch gegeben war, dass ich eine Kontinuität hatte, also klar habe ich Combined Financial Statements für diesen Zweck gebaut. Ja. Ich konnte die dann auch verwenden für beispielsweise irgendwelche Prospektverordnungen. Mhm. Und der nächste Punkt, der mir auch wichtig ist, ist dann, wenn ich sozusagen dann einen Transaktionsschritt gemacht hätte, ist dieses Set an Financial Statements dann geeignet, eigentlich die erste eigenständige Konzernbilanz der neuen Einheit zu bilden. Ja? Also das ist ja dann im Prinzip die Frage, bin ich dann IFRS 1 Erstanwender oder nicht? Also diese Fragestellungen. Und ich glaube, man sollte halt zumindest diese Themen hier in diesem Kontext zumindest mal ansprechen, weil ansonsten ist das für mich hier eine sehr isolierte Regelung, die habe ich ja gesagt, die verstehe ich rein aus diesem ganz engen Scope der Business Combination under Common Control, die aber unter Umständen halt den Anwender in oder zumindest im Unklaren lässt, wie mit den Schritten vorher und nachher auch umzugehen ist. Also das ist mein Punkt, weil vielleicht gibt es dann keine Regelung dafür. Ja? Und man muss es hier separat betrachten. Ich glaube, man sollte schon mal ansprechen, jetzt einfach zu sagen, ich mache das Ganze prospektiv, würde ich sagen, das ist zumindest aus einer Anwendersicht nicht hilfreich sozusagen, weil man da eine Regelung hat, die in so einem Prozess dann einfach andere Fragen aufwirft.
Also ich bin dabei Herrn Ebel, ich denke, ansprechen sollte man das in jedem Fall in dem Comment Letter und auf das praktische Problem hinweisen, denn wenn ich es richtig verstehe, heißt es ja ultimativ, dass man dann im Prinzip 2 Sets aufbereiten müsste. Einmal für die Kapitalmarkttransaktion, wo ich eben Proformas nehme und weiter zurück in die Vergangenheit gehe und dann für den legalen Konzernabschluss im Prinzip diese Methode hier anzuwenden. Das ist ja definitiv dann ein praktisches Problem. Andererseits sehe ich auch den Punkt von Sven, einfach im Prinzip fiktiv dieses Erwerbsdatum zurück zu fingieren, das entbehrt ja jeglicher Grundlage und ist ja komplett in der diskretionären Freiheit und demzufolge würde man damit ja auch die Box dieser ganzen Proforma-Bilanzierung aufmachen. Ich glaube nicht, dass man das in diesem Zuge hier erledigen will, weil das ja nochmal ganz andere Fragen aufwirft an der Stelle.
Ich bin da auch, ich sehe auch beide Perspektiven und ich glaube, es ist auch schwierig, die dann zu gewichten, aber on balance bin ich dann auch mehr bei der Sicht von Sven und eben dann zu sagen, das startet dann eben neu. Ich glaube auch sowieso, auch wenn man sagen würde, man zeigt einfach kombinierte Werte auch für die Vorperiode, würde man trotzdem in vielen Fällen, aber auch nicht immer im Konzernabschluss einfach weitermachen können. Da denke ich noch an die Diskussion vom letzten Mal, welche Werte ich denn eigentlich nehme, wenn ich nämlich irgendwelche Einzelabschlusswerte des übertragenen Unternehmens und gar nicht Konzernwerte nehmen darf, dann habe ich sowieso schon mal eine Abweichung. Das wird natürlich so noch schlimmer, das ist mir bewusst, aber konzeptionell auch im Vergleich zu einer normalen Business Combination würde ich mich halt hier schwer tun, eine Ausnahme zu machen. Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, und das war, als du, Sven, das Thema NewCo angesprochen hast, ist im Normalfall, also wenn wir eine echte Business Combination, also unter Dritten haben, nicht unter Common Control, dann haben wir natürlich die Frage, wer ist der Erwerber? Gerade wenn eine ganz kleine Klitsche irgendwie am Ende rechtlich gesehen das Unternehmen übernimmt. Und das würde natürlich hier schon, ich weiß nicht, ob wir es besprochen haben oder ich habe es zumindest bisher dann entweder nicht in Erinnerung oder auch nicht gelesen, ob es dafür Regelungen gibt, weil dann könnte natürlich schon was anderes rauskommen, ob ich eine große bestehende Einheit an eine sehr kleine übertrage oder andersrum. Je nachdem sieht natürlich dann die Vergleichsperiode anders aus. Das würde natürlich bei einer normalen Business Combination unter Dritten würde dann relativ schnell klar sein, wer der Erwerber ist. Ich weiß nicht, geht es dann hier nur nach einer rein formalen Sicht oder würde dann auch geschaut, was ist die größere Einheit? Weil dann könnte natürlich schon, je nachdem, ob ich das linksrum oder rechtsrum reinpacke, zusammenführe, dann ein Unterschied rauskommen. Das habe ich mich noch gefragt.
Vielleicht als Anmerkung, wir sind ja grundsätzlich nicht nur bei Business Combinations under Common Control, sondern streng genommen bei Business Combinations under Common Control, für die eine Buchwertmethode angewendet wird.
Richtig.
Das heißt also klassischerweise erstmal alle BCUCCs ohne Beteiligung von NCS am empfangenden Unternehmen. Oder aber wenn NCS bestehen, dann, wenn diese praktisch related parties sind, dann könnten wir in die Buchwertmethode rutschen. Oder aber wenn es NCS sind, die vom empfangenen Unternehmen sozusagen befragt wurden, ob sie auf den Informationsnutzen der Erwerbsmethode verzichten können und das Unternehmen es sozusagen freiwillig mit der Buchwertmethode abbildet. Das sind ja erstmal die Anwendungsfälle, über die wir hier sprechen. Und dann ist es ja so, dass sich hier praktisch die Buchwerte sozusagen zusammenschließen, sage ich mal. Also das empfangene Unternehmen führt seine eigenen Buchwerte weiter und dann halt auch die Buchwerte von dem, was es empfängt. Wie gesagt, ob das dann nun auf Ebene des beherrschenden Unternehmens ist oder auf den anderen beiden Ebenen, das steht ja noch nicht fest. Aber grundsätzlich sollen eben die Buchwerte fortgeführt werden, sodass halt für beides die gleiche Bewertungsbasis gewählt wird, nämlich ehemalige Buchwerte, sodass das eigentlich auch diese Fragestellung nach, wer ist der Erwerber, ausblenden soll, weil halt keine Neubewertung notwendig wird.
Richtig, ja.
Notwendig würde für nur einen Teil, also für eins der beiden sich zusammenschließenden Unternehmen, dann wäre natürlich die große Frage, wer ist der Erwerber und welches andere Unternehmen sozusagen muss neu bewertet werden. Diese Frage stellt sich dann bei der Nutzung der Buchwerte eigentlich in der Form gar nicht.
Ich glaube, ich komme rein aus dem Aspekt, also ich verstehe, was Sie sagen, Herr Zimniok, ich komme rein aus dem Aspekt der Vergleichsperioden. Stellen Sie sich eine extrem große Gesellschaft und eine sehr kleine vor im Konzern. Machen wir einfach mal über P&L. Wir haben natürlich verschiedene Kennzahlen. Die eine hat 100 P&L im Jahr und die andere hat 1. Wenn ich jetzt sage, und ich möchte die beiden zusammenwerfen, habe ich in Summe ab dem aktuellen Jahr, wo die zusammengeworfen sind, 101. Das ist auch unstrittig. Genauso gilt es natürlich auch für Bilanzwerte. Wenn ich jetzt aber sage, die kleinere ist die übernehmende Gesellschaft, dann zeige ich halt für die Historie immer 1 P&L. Wenn ich halt sage, die größere ist die übernehmende Gesellschaft, zeige ich halt für die Historie 100 P&L. Und dann macht es natürlich schon einen Unterschied, wie ich das dann rechtlich strukturiere. Ich glaube nicht, dass das in der Praxis eine große Rolle spielen wird, dass jemand groß mit diesen Vorjahresangaben was macht. Das ist halt einfach jetzt eher eine konzeptionelle Überlegung.
Ja, ich glaube, das, worauf ich hinaus wollte, das spielt halt ein bisschen auch auf die Frage ein, wer macht was mit dieser Information. Weil aus den drei Anwendungsfällen, die ich jetzt skizziert habe, kam ja eigentlich immer die Erkenntnis, dass das eigentlich nur, ich sag's mal, ein formaler Akt ist und dass die Unternehmen, die daran beteiligt sind oder die ein Interesse daran haben, das heißt, entweder sind gar keine NCS beteiligt, das heißt, es gibt nur das beherrschende Unternehmen, das hat sich seine Informationen sowieso beschaffen. Oder aber es sind Related Parties, die auch einen anderen Zugang zu den Informationen haben. Oder eben, wie gesagt, es sind sogar NCS, die darauf verzichtet haben, bessere Informationen zu bekommen. Sodass schon irgendwo die Frage im Raum steht, wem würde jetzt hier ein dezidiertes Vorgehen dann wirklich nützen? Ich glaube, da ist der ISB ein bisschen der Ansicht, dass das vor dem Hintergrund der Ausgestaltung der Fälle und der Anwendungsfälle sozusagen, ich sag's mal, overengineert wäre und dass ihr unter Anwendung der Buchfeldmethode dann da eigentlich recht, wie soll man sagen, salopp gesagt, locker darüber hinweggegangen werden könnte.
Wenn man das aber so sieht, dann könnte man natürlich auch ganz salopp und böse sagen, wenn die konzeptionell richtige Sicht sowieso keinen interessiert und praktisch relevante für andere Zwecke eben diese Aufaddierung auch in der Vergangenheit ist, dann wäre das natürlich auch ein Argument, dem Ansatz von Herrn Ebel zu folgen. Aber das ist nur so ein Gedanke.
Also ich glaube, der Punkt ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtiger, dass man sagen muss, naja, also diese, sage ich mal, in dieser, ich sag mal, in der interessenzusammengeführten Situation, nenne ich es jetzt mal, sollte es in der Tat so sein, dass wenn ich die beiden, ich sag mal, aufaddiere und miteinander verschmelze im Eigenkapital, dass dann die Stoßrichtung keine Rolle spielen sollte. Aber ich denke in der Tat, für die Comparisons rein theoretisch wäre das natürlich in der Tat eine Frage. Eigentlich bräuchte ich ja dann einen Acquirer oder umgekehrt, ich müsste definieren, wer ist die Reporting Entity von dem ganzen Ding. Ne? Das muss ich natürlich in der Tat festlegen und da würde ich auch sagen, ja, dann macht das würde natürlich schon einen Unterschied machen, wer jetzt wen sozusagen aufgenommen hat, was natürlich eigentlich ein Argument dafür wäre, so eine Pre-Combined Information zu haben, so oder so, weil dann würde das keinen Unterschied machen. Ne? Das sehe ich schon. Also ich glaube, was die Diskussion zeigt, ich glaube schon, dass wir hier das Thema mal flaggen sollten in irgendeiner Form. Wir sind ja, das ist ja noch ein Diskussionspapier, ne? Aber ich glaube, dass wir das schon mal unterbringen können und sagen können, ja, jetzt mag es da konzeptionell auch ein paar Pro- und Kontra-Gründe geben, dass das ohne eine ich nenne es mal, retrospektive, also Pre-Combined-Anwendung zu machen. Auf der anderen Seite kann man eben schon sehen, dass zum Beispiel aus einer prospektrechtlichen Sichtweise es schon in der Regel so ist, dass genau diese Pre-Combination gefordert ist und in dem Kontext vielleicht schon nochmal zu hinterfragen wäre, auch aus Cost-Benefit-Gesichtspunkten, was hier die richtige Herangehensweise ist. Ich glaube, den Punkt, das sollten wir schon bei der Frage mal unterbringen. Wie gesagt, es ist ja noch ein DP, also das ISB kann sich ja dann noch ein paar warme Gedanken zu machen, aber ich glaube, den Punkt sollten wir schon mal stressen.
Sven, ich fand das, was Herr Zimjok gerade zusammengefasst hat, sehr gut, oder die Refokussierung nochmal. Und ich glaube auch, dass wir in der Diskussion, die zeigt das ja deutlich, wir sind ja gar nicht so unterschiedlicher Meinung. Wir haben auf der einen Seite die Frage, soll ein Abweichungswert, wenn ich die Buchwertmethode anwende, in irgendeiner Art und Weise vom Transaktionszeitpunkt losgelöst, retrospektiv verschoben werden und möglicherweise auch zu einem anderen Betrag ermittelt werden. Und ich habe aus der Diskussion nicht herausgehört, dass jemand gesagt hat, das ist aber eine gute Idee, das in irgendeiner Form dann retrospektiv zu machen. Also wenn ich heute sage, diese Buchwertmethode würde jetzt zu einer Differenz von 100 führen und gestern hätte sie aber nur zu 80 geführt, dass ich dann retrospektiv vorgehe, die 80 buche und die 20 irgendwie anderweitig erfasse, sondern dass wir dann gesagt haben, nee, es sollte dann wirklich die prospektive Variante sein. Und dann darüber hinausgehend nochmal sehr deutlich zu sagen, retrospektiv bezieht sich nur auf diesen limitierten Teil, das hat Marco ja auch sehr deutlich gezeigt, zum Ausdruck zu bringen und deutlich zu machen, da gibt es eine ganze Menge verbundener Themen, die dadurch natürlich irgendwo auch noch mit berücksichtigt werden müssen und die in der Beantwortung der Frage oder durch diese Fragestellung an der Stelle schlicht und ergreifend nicht adressiert sind.
Vielleicht noch ein ergänzender Gedanke von meiner Seite. Also es geht ja darum, die Besonderheiten von BC-UCC zu regeln. Insofern, das, was jetzt gerade diskutiert worden ist, betrifft ja genauso normale Business Combinations im Prinzip, ja, das Grundproblem zumindest. Insofern ist es vielleicht sinnvoller, sich auf Besonderheiten von BC-UCC zu konzentrieren, wäre jetzt so mein Gedanke, ja, was eigentlich auch, glaube ich, das unterstützt, was Sven vorgeschlagen hat, ne? Also, dass man vielleicht doch dabei bleibt, prospektiv zu unterstützen, denn sonst diese ganze Thematik mit Vergleichsperioden und so weiter, das habe ich ja genauso bei normalen Business Combinations.
Bin ich grundsätzlich vollkommen dabei, aber bei normalen Business Combinations habe ich halt schon die Frage, wer ist der Erwerber und dann zeige ich halt sozusagen die Vorperioden des Erwerbers und wenn wir sagen, wir klammern die Frage hier aus, weiß ich halt nicht, ob immer das sachgerechte Ergebnis rauskommt. Mhm.
Ja, also ich bin eigentlich Sven Heinz' Meinung, der hat es, glaube ich, gut zusammengefasst, dass man da diesen breiteren Scope zumindest auch mit anmerkt, dass da auch Fragestellungen bestehen.
Noch mal kurz zur Frage, wer ist der Erwerber? Spielt das überhaupt eine Rolle, wenn ich sowieso die Buchwerte nur fortführe? Also bei dem Thema, wer ist der Erwerber und Reverse Acquisition geht es um die Frage, für welche Entity decke ich stille Reserven auf? Das ist doch hier komplett ausgeklammert.
Für die Bewertung an sich spielt es überhaupt keine Rolle. Da bin ich bei dir, Christoph, wenn ich das richtig sehe. Aber es spielt natürlich eine Rolle für die Frage. Ich zeige ja nur für die Vorperioden die Werte des aufnehmenden Unternehmens. Und da ist es natürlich schon die Frage, wer sozusagen dann der Erwerber oder das aufnehmende Unternehmen dann aus der Sicht ist. Ich meine, ich kann halt, es kommt halt was anderes raus, ob eine kleine Gesellschaft eine große übernimmt, natürlich nicht going forward, da ist dann alles mehr oder weniger gleich durch die Aufaddition oder ob die größere die kleinere übernimmt. Je nachdem sieht halt die Vorperiode anders aus.
Bin ich mir nicht so, also ich würde es eher straightforward entschlacken um Probleme, die man nicht braucht und ich würde es eher vorbehaltlos hier unterstützen und nicht noch.
Ich sage ja auch nicht, dass ich hier ein Riesenverfahren zur Identifizierung eines Erwerbers einführen will. Ich will nur sagen, es kommt halt was anderes raus. Und wir haben vorher argumentiert, das Abschneiden der Vorjahreswerte ist das konzeptionell Richtige. Und dann ist natürlich die Frage, wo man den konzeptionellen Shortcut macht. Ob man konzeptionell das Ganze bis zum Ende denkt, also inklusive der Erwerberfrage, oder ob ich einfach nur sage, da schaue ich einfach, ich folge für die Übernahme der Vorjahreswerte der normalen Logik, aber die Frage, wer der Erwerber ist, blende ich hier aus. Oder ob ich sogar, wie das bei Herrn Ebel durchklang, auch überlege, ich weiche von der normalen Grundlogik ab und zeige eben, addiere auch für die Vorjahre die Werte aufeinander. Und ich glaube aber trotzdem, wir müssen uns da auch nicht aus meiner Sicht nicht für irgendwas entscheiden, sondern können auch die Problematik aufzeigen, so wie Sven das aus meiner Sicht auch gut zusammengefasst hat.
Gut. Ja, also ist auch mal, ich glaube jetzt noch ist es jetzt aus der Runde heraus jetzt schwierig zu sagen, wir haben jetzt alle sozusagen den einen Ansatz, den wir verfolgen. Ich bin auch überlegt, also es ist halt schon ganz, ganz spannend, wegen dieser Comparative-Frage, ob diese Acquirer-Frage jetzt eben doch nochmal virulenter wird, als jetzt nur sozusagen aus der Bewertungssicht, wo sie eben sicherlich keine große Geige spielen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, für den Buchwertansatz hier nehme ich einfach die rein legale Sichtweise an, also sozusagen aus einer legalen Struktur heraus müsste ich ja eigentlich sehen, wer wen received, ja, und diese, sagen wir mal, wirtschaftliche Betrachtungsweise mit einer Reverse Acquisition, die spielt jetzt hier dann, die würde ich ja einfach nicht betrachten und würde dann an der Stelle sagen, so ein Stück weit Form over Substance. Aber ich glaube auch, das ist ein Punkt, den auf jeden Fall sollten wir das Thema ein bisschen ausbreiten und die Punkte, die wir gerade besprochen haben, auf jeden Fall bei der Frage mal unterbringen. Peter, wie sieht denn das aus? Fühlst du dich willens und in der Lage, daraus was zu zaubern?
Eine gemeine Frage. Willens und in der Lage.
Willens, ja. Ob ich in der Lage bin, müssen dann letztendlich andere beurteilen. Ich glaube aber, es reicht von der Befassung her, um damit in die Idee zu gehen, dann da auch nochmal die Meinung einzuholen. Und dann schauen wir eh nochmal auf meine Formulierungsvorschläge. Und da wird dann dieser zweite Teil der Frage dann durch Sie zu beurteilen sein.
Da machen wir das so.
Ich glaube, für heute, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ja noch zwei Fragen offen sind, ich glaube, könnten wir es an der Stelle bewenden lassen.
Finde ich gut. Lass uns mal voranschreiten.
Genau. Wir sind dann nämlich letztendlich schon im letzten Block angekommen, und zwar den Disclosure Requirements. Einleitend sei dazu gesagt, dass es hier natürlich dann wieder um die Anhangangaben des empfangenden Unternehmens geht. Und in der Praxis bislang wenig freiwillige Angaben zu BCUCCs erfolgt sind, insbesondere eben, wenn eine Buchwertmethode angewendet wurde. Und der ISB weist auch darauf hin, dass die nachfolgenden Angaben, die hier vorgeschlagen werden, und die nachfolgenden Sichtweisen natürlich nur einen recht frühen Zwischenstand darstellen, da sich die vorläufigen Sichtweisen zu wann und wie eine der beiden Methoden anzuwenden ist, noch ändern können. und auch die vorläufigen Sichtweisen aus dem anderen Diskussionspapier, also Business Combinations, Disclosures, Goodwill und Impairment, nach Erörterung der eingegangenen Stellungnahmen noch angepasst werden könnten. Und zum anderen ist ja die Buchwertmethode auch noch nicht detailliert erarbeitet worden. Das heißt, auch da könnten noch gewisse Änderungen und Notwendigkeiten erwachsen. Das aber nur als übergreifende Anmerkung des ISB noch. Wenn wir jetzt zuerst auf das Thema Angaben bei Anwendung der Erwerbsmethode gucken, ist es ja bekanntlich so, dass dies BCUCCs betrifft, bei denen NCS am empfangenden Unternehmen beteiligt sind. Das heißt, für diese hatte der ISB festgestellt, dass die ökonomische Substanz der Transaktion gleichartig zu normalen Business Combinations ist, dass auch die Nutzer der Abschlüsse und deren Informationsbedürfnisse gleichartig zu normalen Business Combinations sind. Weshalb die vorläufige Sichtweise des ISB dahingehend ausgestaltet ist, dass grundsätzlich die Anwendung der Angabepflichten gemäß IFRS 3 sowie eben der aus dem Diskussionspapier 2020-1 gegebenenfalls resultierenden Verbesserungen, dass diese angewendet werden sollten. Des Weiteren wurde sich dann noch die Frage gestellt, ob denn zusätzliche Angaben sinnvoll oder notwendig sind, da ein besonderes Merkmal von BCUCC ja die Tatsache ist, dass der Kaufpreis zumindest möglicherweise nicht marktgerecht ist. Beispielsweise eben, weil auch Related Parties involviert sind, für die IS24 dann einstellig wäre. Zusätzlich wurde sich gefragt, ob Angaben erfolgen sollten, wie die Kaufpreisfindung erfolgte und ob der Kaufpreis eben angemessen ist. Das andere Diskussionspapier sieht dazu bereits Angaben vor, anhand derer beurteilt werden könnte, ob ein Kaufpreis angemessen ist, beispielsweise mittels Informationen zu erwarteten Synergien. Und der ISB erwartet, dass diese Angaben auch für Nutzer der Finanzberichte des empfangenden Unternehmens bei einer BCUCC nützlich sind. Weshalb die vorläufige Sichtweise des ISB ist, dass wie gesagt, grundsätzlich IFRS 3 anzuwenden ist, also die Angabevorschriften, zudem aber auch noch eine zusätzliche Application Guidance sozusagen vorgesehen wird zur Erfüllung der Angaben gemäß IFRS 3 und IFRS 24. Und dies könnte sich dann eben beispielsweise auf den Ablauf des Entscheidungsprozesses beziehen, anhand dessen ja die Konditionen der BCUCC festgelegt wurden, ob die Konditionen eben einer unabhängigen Beurteilung unterlagen und ob ein Genehmigungsprozess stattgefunden hat. Das sind halt so Faktoren, die dann bei Anwendung der Erwerbsmethode halt noch besonders herausgestellt werden sollten. Und dazu möchte der ISB dann Guidance vorsehen. Aber wie gesagt, sonst grundsätzlich die Angaben gemäß IFRS 3. Das beinhaltet dann sozusagen Frage 11. Und bezieht sich, wie gesagt, explizit jetzt erstmal auf die Angaben bei Anwendung der Erwerbsmethode. Stimmen Sie der grundsätzlichen Sichtweise, also Anwendung von IFRS 3 plus gewisse Application Guidance zu? Oder sehen Sie noch zusätzliche Punkte, die fehlen oder wünschenswert wären?
Bin fein.
Also, jetzt Marco Ebel, vielleicht aus meiner Sicht ist schon die Frage, warum ich dann, wenn ich IFRS 3 anwende, warum ich darüber hinausgehende Informationen geben soll. Denn es ist ja dann auch, ich habe ja dann in IFRS 3 auch die einschlägigen Abbildungs- und Bewertungsvorschriften. Ich habe da auch Vorgaben, wie ich damit umzugehen habe, wenn ich einen vom Fair Value abweichenden Preis hätte. Bin mir jetzt nicht sicher, warum er hier jetzt im Prinzip dann nochmal diesen, also darüber hinausgehen sollte und das Ganze aufhalten müsste.
Ich glaube, der Grundgedanke ist, dass bei einer ganz normalen Business Combination der Marktpreis ja letztendlich verhandlungsbasiert gefunden wurde und dann erst im ich sage mal, in einem zweiten Schritt dann im Nachhinein festgestellt wurde, dass dieser nicht dem Marktpreis entspricht an manchen Stellen. Hier bei der BCUCC ist es ja so, dass unter Umständen der Kaufpreis halt eben nicht verhandelt wird, sondern einfach festgelegt wird. Und diese Besonderheit und wie in diesem Falle dann der Kaufpreis ermittelt oder festgelegt wurde, die soll halt nochmal besonders herausgestellt werden. Entnehme ich Ihre Anmerkung, dass Sie das als nicht notwendig empfinden würden?
Ja, genau. Weil ich in jedem Fall zu dem Schritt komme, dass ich mir Gedanken machen muss, ob der Kaufpreis dem Fair Value entspricht.
Aber das ganze Konstrukt zielt doch eigentlich auf einen Minderheitenschutz ab. Nur dann ist die Erwerbsmethode anzuwenden. Macht es dann nicht umso mehr Sinn, dass gerade da die Related Party Angaben gemacht werden und offengelegt wird, wie der Kaufpreis zustande kam?
Ich muss sagen, diesen Querverweis zu IAS 24 als Cross-Kategorie, den finde ich schon auch wichtig, weil ich könnte mir jetzt ja umgekehrt mal die Frage stellen, wie wird denn das heute gemacht? Also IAS 24 ist ja schon da und irgendwie eine Related-Party-Transaktion ist es ja dann auch, wäre es ja auch heute schon, da würde ich mich heute auch mal fragen, wie ist denn eigentlich aktuell die Disclosure-Praxis nach IAS 24 zu dem Thema? Und da, glaube ich, wäre es schon dann ganz gut, wenn man das mal versucht, ineinander irgendwie abzugleichen und zu sagen, okay, wie ist denn nun eine BCUCC nach Erwerbsmethode hier im ersten Schritt im Kontext von IAS 24 eigentlich zu sehen? Was wäre denn da eigentlich zu tun? Das weiß nicht, wie da im Moment so die Disclosure-Praxis ist, aber ich glaube, die Frage stellt sich ja heute schon, was und wie muss ich unter IAS 24 eigentlich zu einer BCUCC berichten?
Das ist vielleicht noch ein Gedanke zu dem Minderheitenschutz, das verstehe ich, aber könnte man es da nicht so ausgestalten, dass man sagt, für den Fall, dass ich zu dem Schluss komme, dass der Kaufpreis nicht dem Fair Value entspricht, denn das muss ich ja in jedem Fall machen, dass ich dann zusätzliche Informationen bringe. So wie ich es hier lese, ist es in jedem Fall so. Denn diesen Schritt, also sich Gedanken über den Fair Value zu machen, muss ich in jedem Fall machen und ich muss ja dann auch proper nach IFRS 3 bilanzieren. Wenn ich zu dem Schluss komme, es ist der Fair Value, dann sage ich damit ja implizit auch den Minderheiten, es ist der Fair Value. Das war eine At-Arms-Length-Transaction. Nur für den Fall, dass ich zu dem Schluss käme, es ist nicht der Fall, dass ich dann auch Informationen zur Entscheidungsfindung bringen.
Aber wäre das nicht fair, in jedem Fall bei so einer Transaktion, zumindest wenn sie materiell ist, zu sagen, wie man diesen At-Arms-Length-Wert ermittelt hat, zum Beispiel durch Gutachten oder Ähnliches und nicht einfach nur implizit, einfach wegen der Besonderheit? Das könnte ich schon persönlich zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Das sollte natürlich nicht komplett ausarten, aber hier sind ja in B auch nur die Punkte genannt, die Sie natürlich eigentlich angesprochen haben und dann steht da drin, dazu soll es Application Guidance geben, die da ist natürlich die spannende Frage für mich, wie die dann aussieht, da spielt natürlich am Ende die Musik, aber dass man bei einer internen Transaktion mit Minderheiten was dazu sagt und nicht einfach nur, sage ich mal, unterstellt ist, ist abends längst, wenn man nichts dazu sagt. Ich sehe Ihren Punkt, aber es würde ich eine Abwägung hier trotzdem für sinnvoll halten, das auch darüber zu berichten. In jedem Fall, meine ich.
Mir ging es ein bisschen darum, den Punkt, den ich machen wollte, ich wäre auch nicht dafür, jetzt unbedingt was zusätzlich zu machen, sondern das wirklich in diesem Kontext von IAS 24 einfach mal nochmal einzubetten. Also mir ging es eher darum, dass man sagt, ich schaffe eine Erleichterung, weil ich einfach klarer mal im Sinne, mag eine Implication Guidance sein oder wie auch immer man das da einflechtet, zu sagen, wie ist denn das zu sehen? Ich meine, wir haben ja diese zwei Stufen hier, ich habe jetzt nach IAS 24 auch schon, erstmal zu flaggen, was ist überhaupt eine Related Party Transaction? Und dann die zweite Stufe wäre die qualitative Beurteilung, ist sie at arm's length oder nicht. Und da ist jetzt meine Überlegung, das muss ich ja sowieso machen. Denn nicht nur für eine BCCC, das gilt für alle Related Party Transactions, diese Gedanken fortzusetzen. Und ich würde jetzt auch nicht ohne Not diese BCCC da herausheben, aber ich würde sie zumindest in den Kontext mal sauber einbetten und sagen, für den Fall sind vielleicht das und das die adäquaten Angaben oder Überlegungen. Also eher im Sinne von Erleichterung und Klarstellung, aber ich wäre auch ein bisschen vorsichtig zu sagen, da sind jetzt irgendwie nochmal wieder 10 Angaben zusätzlich gefordert, nur weil es eine BCCC ist und für alle anderen Related-Party-Sachen gilt das nicht.
Also ich glaube, so ist es auch nicht gemeint. Also streng genommen meint der ISB es nach meinem Verständnis so, dass nicht zusätzliche Angaben vorgesehen werden, sondern eine zusätzliche Application Guidance zur Erfüllung der ohnehin geforderten Angaben gemäß IFRS 3 und IFRS 24. Und ich glaube, das würde dann so ein bisschen in die Richtung gehen, die hier Sven Moritz gerade skizziert hat. Also dieses saubere Einbetten sozusagen.
Vielleicht kann man das ja dann in der Beantwortung auch nochmal aufgreifen. Ja. Den Gedanken.
Also nochmal herausstellen, dass es nicht zu zusätzlichen Angaben führen sollte, sondern dass wir das so verstehen, dass das halt nur die ohnehin zu fordernden Angaben praktisch nochmal erläutert.
Mhm. Finde ich gut. Also dann wirklich explizit zu betonen, dass die Application Guidance nicht neue Anforderungen kreieren sollte. Das muss halt klar sein, aber dann finde ich das auch extrem sinnvoll.
Ja, auch d'accord. Macht Sinn.
Gut, ich glaube, damit können wir dann in Summe leben. Und kommen zum letzten Block, nämlich zu Angaben bei der Anwendung der Buchwertmethode. Wie gesagt, es betrifft ja hauptsächlich BCUCCs ohne Beteiligung von NCS am empfangenden Unternehmen, sowie eben spezifizierte BCUCC mit Beteiligung von NCS am empfangenden Unternehmen. Wie gerade schon gesagt, entweder handelt es sich dabei um Related Parties oder aber um NCS, die zugestimmt haben, beziehungsweise nicht wieder, streng genommen muss man sagen, nicht widersprochen haben, dass die Buchwertmethode verwendet werden soll oder wird. Der ISB hatte diese BCUCC ja als nicht gleichartig zu den normalen Business Combinations gemäß IFRS 3 angesehen, da es eben zu keiner Änderung der Beherrschung der transferierten Ressourcen kommt und es sich auch um eine andere Zusammensetzung der Nutzer der Abschlüsse des empfangenden Unternehmens als bei den normalen Business Combinations handelt. Daraus wurden dann halt auch unterschiedliche Informationsbedürfnisse und möglicherweise auch unterschiedliche Kosten-Nutzen-Betrachtungen abgeleitet. Die vorläufigen Sichtweisen des ISB sind aber, dass die grundsätzliche Zielsetzung gemäß IFRS 3, das heißt, dass die Nutzer die Art und die finanziellen Auswirkungen einer Business Combination beurteilen können sollen, auch für Business Combinations under Common Control angemessen ist, weshalb die grundsätzlichen Angaben gemäß IFRS 3 dann auch die Ausgangsbasis für die Festlegung der Angaben bei Anwendung der Buchwertmethode waren. Berücksichtigt wurden dabei aber auch Unterschiede bezüglich des Informationsbedarfs, bezüglich der Anwendung der beiden Methoden sowie Kosten-Nutzen-Überlegungen, sodass letztendlich bei der Anwendung der Buchwertmethode nicht alle der Angabepflichten gemäß IFRS 3 dem ISB als angemessen erscheinen. Anzumerken ist auch, dass der ISB die im Diskussionspapier 2020.1, also wie gesagt Goodwill und Impairment betreffen, die vorgeschlagene Angabe zum erwarteten Nutzen aus einer Business Combination ebenfalls für BCUCC als angemessen empfindet, wobei er darauf hinweist, dass der erwartete Nutzen bei einer BCUCC anders gelagert sein kann. Das heißt beispielsweise auch Synergien beim beherrschenden Unternehmen oder auf Konzernebene betreffen könnte. Die Informationen darüber können aber auch für den Nutzer des Abschlusses des empfangenen Unternehmens relevant sein, um die Art und die Auswirkungen der BCUCC insgesamt besser beurteilen zu können. Das nur noch mal als Klarstellung. Ansonsten ist es wie gesagt so, dass grundsätzlich IFRS 3 die Grundlage für die Angabepflichten stellt und dementsprechend verschiedene Gemeinsamkeiten bestehen, die Sie auf der Folie jetzt sehen. Das ist also das, was gefordert würde und was Sie letztendlich nicht groß überraschen dürfte. Da braucht man, glaube ich, im Detail nicht drauf eingehen, Name, Beschreibung und Ähnliches. Und letztendlich da der letzte Spiegelstrich, jedwede weitere Informationen, die für die Erfüllung der Zielsetzung, die Art, finanzielle Auswirkungen und den Nutzen der BCUC, im BCUCC beurteilen zu können, notwendig sind. Da Das ist also das, was wir im IFRS 3 schon finden, was wir von den Business Combinations allgemein kennen und was jetzt auch bei den BCUCCs dann notwendig wäre. Bisschen interessanter ist dann vielleicht die Frage, welche der bisher geforderten Angaben denn wegfallen könnten. Und da hat der IASB verschiedene Blöcke gebildet, die mit einer inhaltlichen Begründung sozusagen hier in der letzten Spalte dann jeweils versehen sind. Da gibt es auf dieser Folie und der nächsten Folie dann verschiedene Angaben, die wegfallen sollen. Das heißt, ich glaube, manche Faktoren, da wo die Buchwertmethode von der Erwerbsmethode abweicht, wie jetzt hier in den letzten Punkten beispielsweise hinsichtlich des Themas Goodwill und des Themas Bargain Purchase, dürfte es nicht sehr strittig sein. Dann auf der nächsten Folie auch da, wo die Kosten vermutlich den Nutzen deutlich überwiegen, also bei dem Thema Fair Value Angaben, da dürfte wahrscheinlich auch keine große, wie soll man sagen, kein großes Störgefühl ihrerseits existieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Themen, die erstmal zumindest nicht in den Angaben erfasst sein werden, weil der Sachverhalt zumindest, wie gesagt, bislang noch nicht verbordet erörtert wurde. Was vielleicht eher fraglich ist, ist dann hier im ersten Block, ob Sie es für sinnvoll erachten würden, dass beispielsweise auf strategische Überlegungen, Ziele und die nachfolgende Performance und auch auf das Thema Synergien auch bei BCUCCs mit Anwendung der Buchwertmethode eingegangen werden sollte. Oder ob Sie sagen, dass das in der expliziten Form nicht notwendig ist, weil grundsätzlich diese pauschale Forderung, Informationen über die Art und über finanzielle Auswirkungen und den Nutzen der BCUCC anzugeben, ob das an dieser Stelle ausreichen würde. Das einfach von mir als explizite Frage an Sie, ob Sie sich an diesen, wie soll man sagen, weggelassenen Angaben zu strategischen Überlegungen, Zielen und Synergien stören, eingebettet in die allgemeine Frage, wie Sie die vorgeschlagenen Angaben für die Buchwertmethode sozusagen einschätzen.
Also ich hatte mich gefragt, ob diese Angabe zu den einzelnen betrachtet immateriellen Transaktionen, ob das nicht eine Nummer ist, die ein bisschen zu weit geht. Denn wenn man jetzt in einem großen Konzern unterwegs ist, finden da ja durchaus diverse konzerninterne Umstrukturierungen statt. Und wenn man das alles auch noch extern offenlegen muss auf aggregierter Basis, das stelle ich mir jetzt so ad hoc schon relativ umfangreich vor oder sehr, 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 sehr aufwendig vor. Von daher, generell stellt sich die Frage, dieses Argument Minderheitenschutz zieht hier nicht, ob man hier nicht vielleicht das Ganze etwas weniger umfangreich angehen könnte. Aber ich weiß nicht, wie Herr Ebel es sieht, Sie haben da mehr praktische Erfahrungen.
Ja, also bei dem Punkt muss ich ehrlicherweise nochmal nachfragen. Das ist jetzt aus der Perspektive sozusagen des dann neu gebildeten Teilkonzerns ja eine Disclosure-Pflicht, richtig?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob es der übergeordnete Konzern ist. Des empfangenden Unternehmens, was aber natürlich auch vorher schon ein Teilkonzern gewesen sein kann.
Und für mich ist halt die Frage, ob unter diesem dritten Bullet dann zum Beispiel zu erfassen ist, sondern die einzelnen legalen Transaktionen einzelner Tochtergesellschaften. Ja. Also man bildet ja im Prinzip dann so einen Teilkonzern, logischerweise auch, indem man einzelne Tochtergesellschaften dann darunter hängt. Ja. Aus der ganzen Transaktion entsteht ja dann diese Business Combination under Common Control. Und ob damit jetzt gemeint ist, im Prinzip diese einzelnen Transaktionen, die kleiner, größer sein sollen, auch nochmal im Einzelnen zu beschreiben oder ob das ein anderer Sachverhalt ist, der hier gemeint ist. Also wenn es der erstgenannte Punkt wäre, dann wäre das natürlich immens aufwendig, weil wenn Sie da irgendwie 100 Gesellschaften drunter hängen und dazu irgendwelche Angaben machen müssen, dann sprengt das so ein bisschen den Rahmen aus meiner Sicht.
Aber würde nicht das allgemeine Disclosure Principle bzw. die allgemeine Variante greifen, wenn auch die aggregierten Informationen insgesamt in der Kumulation unwesentlich sind? oder immateriell, dann wäre doch die Angabepflicht nicht da.
Ja, also für mich wäre es erstmal die Frage, was, also vielleicht noch einen Schritt vorher, sind diese einzelnen Transaktionen unter diesem Bullet zu subsumieren? Also ist es das oder sind es andere Sachverhalte?
Okay. Und das ist die ganz allgemeine Vorgabe gemäß IFRS 3 B65. Also halt, da würde ja jetzt für die hier keine Besonderheit draus erwachsen, sondern das ist das, was wir aus IFRS 3 schon kennen. Und dementsprechend dann auch mit der Konsequenz, so wie es Herr Hein gerade sagte, wenn die auch aggregiert unwesentlich sind, dann würde daraus keine Angabepflicht erwachsen.
Genau, aber die sind natürlich per Definition in der Summe wesentlich, weil das sind ja die einzelnen Schritte, um diesen Teilkonzern zu bilden. Also was ich jetzt mal praktisches Beispiel, ich habe im Prinzip eine aufnehmende Gesellschaft, unter die hänge ich im Prinzip eine Schwestergesellschaft. Ja? In der Praxis ist es ja nicht, ist es eine aufnehmende Gesellschaft, sind auch viele aufnehmende Gesellschaften, die vielleicht neu gegründet werden auf der aufnehmenden Seite und altes Geschäft wird sozusagen in die verschiedenen Stufen gehängt. In Regionen, in einzelnen Regionen, Gesellschaften. Das sind alles im Prinzip dann Transaktionen. Und so entsteht quasi über diesen Weg dieser neue Teilkonzern. Und natürlich sind die in Summe wesentlich, denn die bilden ja diesen Teilkonzern sozusagen. Also das sind ja verschiedene Schritte. Am Ende wird dann im Prinzip eine Holding, die unter der Muttergesellschaft, der neuen Muttergesellschaft hängt, vielleicht umgehängt. Ja, und für mich ist einfach die Frage, wenn diese Disclosure-Anforderung dann darin mündet, diese einzelnen Schritte dann zu erläutern, dann ist das ein sehr aufwendiges Unterfangen, das meine ich. Und da bin ich schnell über dem Kriterium, dass es in der Summe wesentlich ist.
Ja, und vielleicht daran anknüpfend im Prinzip, Sven, natürlich gilt das Prinzip, wenn es in Summe unwesentlich ist, dann muss ich es nicht angeben, aber man setzt damit ja erstmal eine gewisse Beweislastumkehr. Ne? Das bilanzierende Unternehmen muss erstmal darlegen, dass es in Summe unwesentlich ist. Von daher ist es, glaube ich, für uns deutlich besser, wenn dieser Punkt nicht drin wäre.
Ich verstehe es nicht ganz, weil das ist doch auch eine schon bekannte Anforderung aus IFRS 3. Und wenn ich einen neuen Teilkonzern forme, in dem ich aus lauter Landesgesellschaften Teile rausziehe und umhänge, dann ist das doch etwas, was ich auch erwarten würde, dass darüber berichtet wird, aggregiert.
Aber rein konzerninterne Transaktionen ohne Minderheiten.
Ja.
Aber würde ich... Also in der Tendenz würde ich das schon auch so sehen. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, keine Ahnung, wenn irgendwelche operativen Gesellschaften alle eine eigene IT-Abteilung haben, und jetzt packe ich das halt in der Servicegesellschaft und packe die da alle rein. Und deren Haupttätigkeit ist dann, aus vielen kleinen IT-Gesellschaften einen großen IT-Dienstleister zu bauen, dann macht es doch Sinn, da ein paar Worte drüber zu verlieren und nicht einfach zu sagen, die Einzelbausteine waren alle unwesentlich. Also ich bin natürlich auch bei Stefan und das soll auch nicht ausarten und natürlich braucht es auch einen, gibt es auch ein gewisses Erfordernis von Judgment, aber ich glaube, es gibt mir schon natürlich schon dieses Informationsinteresse, weil wenn ich sage, ich berichte darüber nicht, dann bräuchte ich auch nicht über größere Transaktionen zu berichten. Also fände ich schon wichtig. Und das ist, wie Christoph auch sagt, auch in IFRS 3 ja auch schon so angelegt.
Aber Christoph, woraus leitest du das ab? IFRS 3 ist hier nicht einschlägig.
Nein, wir müssen auch mal gucken, wer ist überhaupt der Berichtspflichtige. Ja, also ich meine, der ultimative Konzern, da hat sich ja gar nichts getan. Da sehe ich eigentlich auch nicht. Also das gemeint ist ja hier wahrscheinlich der aufnehmende Teilkonzern, oder? Der berichten muss.
Ja, genau, das war ja, also.
Die Angaben beim empfangenden Unternehmen.
Also ja, genau.
Aufnehmenden mit den Worten.
Aber also, wenn ich die Diskussion führe, dann muss ich mir ja auch Gedanken machen, also welchen Scope an Transaktionen habe ich da? Denn so diese Transaktionen, die erfolgen ja in Schritten. Ja. Ich habe im Prinzip jetzt mal ganz vereinfacht, ich gliedere aus Landesgesellschaften erstmal das Geschäft in eigenständige Gesellschaften aus. Ja. Dann das mag alles noch unter dem Dach sozusagen der alten, der abgebenden Gesellschaft passieren. Ja. Dann je nach, sage ich mal, Transaktionskonzept hänge ich die beispielsweise unter irgendwelche Holdingstrukturen. Ja. Aggregiere die weiter und irgendwann hänge ich beispielsweise in einem vereinfachten Fall so eine Holding unter die neue Muttergesellschaft. Das ist ja für mich die Frage bei diesem Punkt, wo fängt im Prinzip der Scope an? Schon bei den Ausgliederungen, ja, bei den vorbereitenden Maßnahmen ist es im Prinzip die andere Sichtweise wäre nur der letzte Schritt, wenn im Prinzip so eine Gesamtholding unter die neue Muttergesellschaft kommt. Das müsste ich ja dann auch klären, wenn ich mir hier Gedanken mache über Annahmen oder über Angaben zu Zusammenschlüssen aus Sicht des aufnehmenden Unternehmens.
Ich glaube, es kommt halt darauf an, ob die Zwischengesellschaften, wenn das über, sage ich mal, mehrere Stufen geht, auch IFRS-Abschlüsse aufstellen. Wenn ich natürlich erst sage, also ich glaube, das Ausgliedern macht man noch gar nichts, also ich habe keine Business Combination under Common Control. Aber wenn ich sage, ich fasse jetzt einige von denen erstmal auf einer Stufe zusammen und dann später in einem finalen Setup und die beiden Zwischenstufen machen jeweils IFRS-Abschlüsse, dann würde ich sagen, schaut ja immer auf das aufnehmende Unternehmen, dann wäre das zweimal einschlägig. Wenn nur am Ende der neue Teilkonzern IFRS-Abschluss machen muss, dann wäre es nur dort einschlägig. So würde ich das sehen. Also die Frage ist halt, wie viele Business Combinations under Common Control ich in Ihrem Fall dann tatsächlich habe und ob ich da in einem Anwendungsbereich von IFRS bin.
Aber ich würde dann sagen, ich habe nur eine. Aus Sicht des erwerbenden, aufnehmenden Unternehmens ist es der letzte Schritt, wenn das drunter gehangen wird.
Ja. Wenn das so strukturiert ist. Also ja. Wenn Sie natürlich sagen, Sie bringen erst, Sie schmeißen erst zwei Gesellschaften zusammen und hängen die dann irgendwann später unter die finale Gesellschaft, dann haben Sie wahrscheinlich ja in der Stufe 2 Business Combinations under Common Control, vielleicht in verschiedenen Perioden.
Genau, aber also über die, also es ist, also ich würde die im Prinzip nicht berichten. Ich würde immer den letzten Schritt sozusagen nehmen, aus dem der Teilkonzern entsteht, der neue. Wenn das Vorbereitende im Prinzip noch unter dem Dach sozusagen der alten Schwestergesellschaft besteht.
Also ich befürchte, so ist das wahrscheinlich. Es ist halt eine Frage, wie es ausgestaltet ist. Ich meine, man kann natürlich reine Umhängungen haben, die nicht so, also oder Strukturierungen, wo wir in der Zwischenstufe keine Business Combinations under Common Control haben, aber man kann es natürlich auch so machen, dass man da jetzt beliebige Business Combinations under Common Control oder beliebige Anzahl hat und wenn die einen IFRS-Abschluss aufstellen müssen, die betroffenen Einheiten, dann hat man das Spiel halt mehrfach. Wir schauen ja hier nicht auf die Gesamtkonzernsicht, sondern auf die Abschlüsse der jeweils aufnehmenden Unternehmen, so würde ich das sehen. Oder hätte ich jetzt die Anforderungen hier interpretiert? Und wenn wir natürlich mehrere Business Combinations under Common Control haben, weil das irgendwie in mehreren Stufen abläuft, dann haben wir die Anforderungen natürlich auch mehrfach. So hätte ich das jetzt gesehen.
Aber entscheiden kann doch nur die Perspektive des final aufnehmenden Unternehmens sein. Das gibt ja dann die Disclosures zu seiner Transaktion.
Und warum nicht ein Unternehmen, was auf der Zwischenstufe dann zum Beispiel jetzt in 2021 was aufnimmt, was nach IFRS bilanziert und dann 2022 in das finale Unternehmen umgehängt wird?
Ja, weil dann das doch schon keinen eigenen Abschluss in der Form, keinen, sage ich mal, Teilkonzernabschluss erstellt.
Okay, wenn dem, dann ist man natürlich nicht im Anwendungsbereich, das war die Frage, genau. Okay, wenn genau. Das natürlich aber schon ein Teilkonzern wäre, der schon IFRS macht, dann wäre man natürlich drin. Genau, aber dann bin ich bei Ihnen, wenn wir da gar nicht. Okay, dann habe ich Sie besser verstanden. Mhm.
So, auch ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Also ich finde den Punkt hier, das ist, glaube ich, gerade jetzt auf der, sagen wir mal, Flughöhe von einem Diskussionspapier immer nicht so einfach, wie weit man sich jetzt hier schon sozusagen in die Angabepflichten eingraben kann. Ich glaube aber, dass wir schon jetzt ein paar Ansatzpunkte haben aus der Diskussion, also wo man zumindest nochmal vielleicht ein bisschen hinterfragen kann oder auch anschreuen kann, was ist jetzt die Idee dahinter, was ist die Motivation, was soll der Adressat damit anfangen im Sinne von, was ist wirklich jetzt relevant in der konkreten Situation, Anwendung der Buchwertmethode bei BCUCC. Und da glaube ich, das können wir schon nochmal ein bisschen auch anstichen an der Stelle. Ich tue mich halt noch ein bisschen schwer, das jetzt schon sehr konkret irgendwie runterzubrechen in Pflichten oder Verbote, ehrlich gesagt. Ich finde erstmal, sagen wir mal, was Herr Zimlück auf Folie hier 50-51 dargestellt hat, ja so gesehen schon mal ganz beruhigend an der Stelle, um mal positiv anzufangen, dass man sich ja schon hier weitreichende Gedanken gemacht hat, was man alles nicht braucht. Das ist, glaube ich, ja schon mal vielleicht positiv zu beurteilen. Wie gesagt, bei der ersten Folie hier, bei der 49er, bin ich jetzt auch noch so ein bisschen unschlüssig. Aber ich glaube, wir können halt schon ein paar Punkte, Peter, die wir jetzt gehört haben, noch mal bringen und so ein bisschen auch, glaube ich, unter diese Sinnfrage stellen.
Ja, genau. Also die Punkte eignen sich natürlich auch für eine Befassung in der ÖD. Mal gucken, wie da so die Meinung der Außenstehenden sind.
Was ich halt ganz so ein bisschen schließt ja auch der Kreis immer so, sehen wir es am Anfang mal diskutiert, da nämlich so ein bisschen diese Idee, okay, warum soll es den Standard überhaupt geben? Ist es jetzt wirklich ist man jetzt konzeptioneller Überzeugungstäter, weil man sagt, die Buchwertmethode muss sein? Oder ist es wirklich eine Cost-Benefit-Argumentation? Und das kommt jetzt teilweise bei den anderen Angaben, glaube ich, so ein Stück wieder, so nach dem Motto, was können wir jetzt alles aus Cost-Benefit-Gesichtspunkten noch in den Skat drücken? Und oder welche Sachen sind konzeptionell vielleicht eigentlich schon nicht die richtigen Fragen im Kontext der Buchwertmethode? Und das ist, glaube ich, Buchwert haben wir ganz am Anfang auch schon mal so ein bisschen versucht, nebeneinander zu stellen. Und es ist, glaube ich, ein bisschen von beiden. Ein bisschen von beiden Argumenten und ich glaube, das ist bei den anderen Angaben hier ähnlich. So, Peter, dann frage ich dich jetzt nochmal, fühlst du dich jetzt soweit erstmal für die ÖD gerüstet?
Ja, ich glaube, auf der Basis können wir arbeiten und dann wird es interessant zu sein, was die Teilnehmer zu berichten haben und das würde ich dann in den nächsten Fachausschuss ihrerseits tragen. Anzumerken ist ja, dass der nächste Fachausschuss nur wenige Tage hinter der ÖD ist. Das heißt, wahrscheinlich bekommen Sie vieles dann auf der Tonspur von mir vermittelt. Da muss ich dann gucken, was die wesentlichen Erkenntnisse aus der ÖD sind. Aber das wird wahrscheinlich der Modus operandi sein. Parallel würde ich versuchen, zumindest schon ein paar Fragestellungen, die vermutlich die unkritischsten sind, vielleicht auch schon hinsichtlich der Stellungnahme zu betexten, sodass wir die Möglichkeit hätten, den Sitzungsslot dann auch schon mal für den ersten Blick auf einzelne Fragen in der Stellungnahme zu verwenden.
Okay. Ja, haben wir sonst noch einen Punkt, den wir unbedingt stressen sollten? Oder gibt es noch was aus der Runde, was wir jetzt im Kontext der ÖD auf jeden Fall noch mit unterbringen sollten? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut für heute. Vielen Dank.